Eine der erfolgreichsten Ausgaben von 1222 war das Gespräch mit dem Architekten Konrad Fischer über, genau genommen gegen, das Dämmen von Häusern. Ein Indiz für das mich überraschende, außerordentlich hohe Interesse an dem Thema war, dass die komplette Sendung über 3600 Mal aus dem Internet heruntergeladen wurde. Seit Januar gelten für den Neubau in der Energieeinsparverordnung, kurz ENEV, um 25% verschärfte Anforderungen, um den Energieverbrauch zu senken. Das, so dachte ich mir, verlangt nach einem Update, in dem es auch darum gehen soll, wie Industrie und Politik eine, manche sagen unheilige, manche sagen heilige Allianz unter dem Stichwort Klimaschutz eingegangen sind. Mein Gast ist derselbe wie vor 2 Jahren, Jahrgang 1955, Architekturstudium an der Universität München, seit 1979 in seinem Architektur- und Ingenieurbüro im fränkischen Hochstadt, vorwiegend im Bereich Bauwerks, Instandsetzung und Denkmalpflege tätig. Als Referenzprojekte nennt er das Bremer Rathaus, in Berlin die Marienkirche und die Orangeriegebäude des Schlosses Niederschönhausen, in Bayern das Kloster Banz. Über 450 Baudenkmalprojekte hat er, wie Architekten sagen, kostensicher abgerechnet. Wiederum herzlich willkommen, Konrad Fischer.
Vielen Dank.
Herr Fischer, kommen denn eigentlich bei dem Thema energetische Sanierung die hauptsächlichen Treiber wirklich aus der Industrie? Ist das ein industriedominiertes Thema?
Das ist eine schwere Frage. Wer sind die hauptsächlichen Treiber? Ich habe immer so dieses alte Sprichwort im Kopf, Geld regiert die Welt. Und je mehr umgesetzt wird, umso schöner ist es für die Banken. Aber auf der anderen Seite stehen die Firmen, die daran an der Produktion, an der Verarbeitung Geld verdienen, die an der Planung auch verdienen. Es gibt ja genug Planer, die eben auch dieses Geschäft betreiben. Also ich glaube, es gibt viele Begünstigte und Profiteure von diesem ganzen Klimastoß.
Das mag sein, aber die Frage ist für mich ja, gibt es wirklich ein ausgeklügeltes Netzwerk zwischen Industrie und Politik?
Das ist natürlich klar. Wir nennen das ja Lobbyismus. Das ist allgemein bekannt und wird auch immer wieder angegriffen. Es ist ja bekannt geworden, dass hier extrem intensive Kontakte vorhanden sind. Es geht auch einmal darum, dass aus den Ministerien die Spitzen in den DIN-Ausschüssen, die maßgeblich sind, besetzt werden. Das ist sicher auch nicht eine umsonste Arbeit. Und es gibt natürlich auch die, ja, sagen wir mal, Verdächtigungen, dass hier auch direkte Landschaftspflege getrieben wird. Und diesbezügliche Hinweise sind ja inzwischen bekannt geworden.
Ja, das muss ja jedenfalls erfolgreich sein, denn über 900 Millionen Quadratmeter Hausfassaden sind ja schon in Styropor eingepackt. Die Branche setzt jährlich 6 bis 7 Millionen Kubikmeter Wärmedämmplatten um. Ein Insider hat nun aber in einem Schreiben an den WDR behauptet, die Branche habe in den letzten Jahren ganze Horden ihrer Mitarbeiter als Energieberater ausbilden lassen. Wie erleben Sie diese Energieberater?
Ja, meistens geht es so, dass irgendein Geschädigter von einer Energieberatung merkt, dass da hinten und vorne nichts stimmt, dass er unendlich Geld ausgeben muss wegen gar nichts, so auch von den vorgerechneten Effekten. Und die schicken mir dann die ihnen vorgelegten Energieberatungen. Und wenn man da reinguckt, da graust es einer Sau, auf Deutsch gesagt. Das ist ein solcher hanebüchner Unsinn, zum Teil voller Rechenfehler, zum Teil wird behauptet, das ist empfehlenswert, das wäre günstig. Und dann werden dargestellt irgendwelche Amortisationszeiten über 50 Jahre, über 30 oder über 10. Alles ist nicht mehr wirtschaftlich und die Energieberater glauben sich berufen, sowas dem Kunden beizubringen und zu empfehlen.
Aber die Architekten müssen doch auch mitspielen.
Selbstverständlich. Auch die Architekten sind ja auch genug als Energieberater tätig. Auch da gibt es keinerlei Anzeichen, dass in großer Front der Begriff Wirtschaftlichkeit gepflegt wird.
Na, für den Architekten schon.
Gut. Aber für den Bauherrn, wo wir sozusagen als Treuhänder auftreten müssen, als verkammerter Beruf, da schulden wir eine wirtschaftliche Bauplanung und natürlich im Vorfeld auch eine Bauberatung. Das heißt, wir müssen jedem Kunden, wenn es um Investitionen ins Energiesparen geht und wir ihn da auch beplanen und beraten sollen, müssen wir über die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme aufklären. Und da wird noch viel zu wenig gemacht. Ich habe immer wieder auch an meiner Bayerischen Architektenkammer darauf gedrungen, dass man hier mehr ausbilden muss. Es erfolgt aus meiner Sicht nichts oder sagen wir mal zu wenig. Das ist ein großes Minenfeld, weil ja am Ende, wenn die Planung tatsächlich nicht wirtschaftlich durchgeführt ist und sich am Bauwerk, man sagt, manifestiert hat, dann entsteht ja ein gigantischer Schadensersatzanspruch, wenn der Bauherr draufkommt. Es war Mist, die ganze Planung, eine Fehlplanung. Dann entfällt der komplette Honoraranspruch und am Ende gibt es den Schadensersatz im Umfang der fehlerhaft getätigten Investitionen.
Hat aber noch keiner bei Gericht durchgesetzt, oder?
Es gibt Prozesse darüber. Ich habe das im Architektenblatt gelesen. Der Architektenkammerpräsident aus Baden-Württemberg hat sich beklagt über solche Prozesse. Also es gibt Bauherren, die sich ihrer Haut wehren.
Machen die Schornsteinfeger-Innungen auch mit?
Ja, die Energieberater im Schornsteinfeger-Unwesen, die sind Legion inzwischen.
Es gibt auch einzelne Verbände, die eine interessante Tätigkeit ausüben, beispielsweise die Deutsche Umwelthilfe.
Ja, das ist natürlich ein Pressure Group, sage ich mal, zu denen, die versuchen, mit Abmahnungen am Markt wie der Teufel hinter der armen Seele herzujagen. Irgendein Hausbesitzer, irgendein armen Immobilienmakler, der vergessen hat, den Energieausweis zu signalisieren in seiner Verkaufsanzeige, die werden vor Gencardi geschleppt, die werden bedroht mit Tausenden von Abmahnsummen. Also eine ganz üble Gruppe, finde ich. Und diese Deutsche Umwelthilfe, die gefällt sich auch in ständigen Verschärfungsgejammer und schreit nach mehr Vollzug. Die erwarten, dass praktisch jede Dämmmaßnahme vom Landratsamt oder von der zuständigen unteren Baubehörde mit eigenem Inspektor und wahrscheinlich mit Rollkommando überprüft wird.
Ja, in die Richtung arbeitet zum Beispiel auch das Freiburger Öko-Institut. Die fordert auch immer stärkere rechtliche Regeln. Aber kommt man da inzwischen an rechtliche Grenzen?
Naja, wir haben ja hier auf jeden Fall erstmal den Artikel 14 im Grundgesetz und der sagt letztlich, das Eigentum ist geschützt. Und wenn der Staat eingreift in das persönliche Eigentum, und das geschieht ja bei solchen Verpflichtungsgesetzen, wo eben Mehrkosten gefordert werden für zusätzliches Gedämme oder Gedichte oder frag mich was, dann kommt natürlich der Konflikt mit dem Artikel 14, weil der Staat darf zwar eingreifen in den Geldbeutel und enteignen, aber solange wir noch ein Rechtsstaat sind, nicht entschädigungslos. Und deswegen hat er in diesen ganzen verpflichtenden Gesetzen zwangsläufig, um sich vor Regress zu schützen selber, hat er Befreiungsparagraphen bei unbilligen Härten eingerichtet. Und diese Befreiungsparagraphen, die sind es, die genutzt werden können und ich sage auch müssen, um unwirtschaftliche Investitionen zu verhindern in diesen Klimaschutz.
Aber Sie sagen unwirtschaftlich. Es wird doch aber versprochen, 70-80% der Heizenergie kann eingespart werden. Es sei in den letzten Jahren der Bedarfswert, um also einen Quadratmeter zu heizen, um 15% gesunken. Was sind das für Zahlen? Die stimmen die denn wirklich
nicht? Ja, hier operiert man natürlich mit diesem sogenannten Bedarfswert. Und diese Bedarfsberechnung beruht auf einem vollkommen unsinnigen Rechenmodell, in dem gedanklich das Gebäude in ein Tiefkühlhaus reingesetzt wird und das Licht ausgeschaltet, damit keine externe Energie auf die Fassade trifft. Und dann wird gewartet, bis alles gleichmäßig temperiert ist, der sogenannte stationäre Zustand. Und jetzt wird gemessen, was die Dämmung bringt. Das ist ein absoluter Krampf natürlich. Draußen steht ein Gebäude, empfängt solare Energie direkt und auch diffus, auch auf der Nordseite, empfängt Umgebungsenergie in reichem Maße.
Wie viel ist denn das? Ich glaube, da macht man sich überhaupt gar kein Bild
davon. Da macht man sich kaum Gedanken drüber. Da dürfen Sie mich jetzt nicht unbedingt festnageln, aber es sind irgendwie allein auf der Nordseite im Winterhalbjahr können Sie, glaube ich, so um die 50 Watt Birne pro Quadratmeter damit versorgen. Das kann man genau nachgucken, wie die VDI-Norm ist, wobei die nicht stimmt, weil sie nämlich nur die solare Komponente berücksichtigt und nicht die Umgebungswärme. Stellen wir uns eine Nordfassade vor, gegenüber steht eine Südfassade. Die Südfassade erwärmt sich viel stärker und strahlt dann aber ihre infrarote Wärmestrahlung auf die Nordfassade. Diese Komponenten werden überhaupt nicht berücksichtigt. Worauf ich hinaus will, ist, dieses komplette U-Wert heißt es ja, U-Wert-Rechenmodell ist für die Katz. Alle wissenschaftlichen Forschungen zeigen, es hat mit der Realität wirklich nichts zu tun. Vielleicht mal ein Zufalltreffer einer von 100 oder von 1000. Aber ansonsten ist diese ganze Bedarfsberechnung vollkommen an den Realitäten vorbei. Das heißt, hier werden Dinge versprochen, zu denen man nur fauler Zauber sagen kann.
Aber jetzt will ich natürlich ein paar Belege haben. Vielleicht können Sie ja Erfahrungen aus dem Ausland nennen.
Ja, wir haben natürlich im In- und Ausland seit vielen Jahren Forschungen. Das sind Universitäten, das sind Institute, wie es auch Fraunhofer-Institut. Es sind auch in der Schweiz zum Beispiel die Eidgenössische Materialprüfanstalt. Es ist die TU Innsbruck. Es gibt verschiedene, auch wirtschaftsnahe.
Teilweise sind die schon ein paar Jahre alt. Ja. Aber die aus Innsbruck ist relativ neu. Was hat die ergeben?
Ja, die haben dann 12 unterschiedliche Kisten beheizt, exponiert auf einem Dach in Meran, auf einer Schule. Und haben dann verglichen, wie viel in 12 Monaten Energie da reinfließt und wie viel hätte reinfließen sollen nach dem Bedarfsberechnungsmodell, also mit dem U-Wert. Und da gab es abenteuerlichste Abweichungen. Natürlich fast bis zu 100% weichen dann diese Messergebnisse ab von den Rechenergebnissen. Und das Schönste war, man hat dann auch 2 gleiche Kisten mit unterschiedlichen Gläsern bestückt, mit Fenstern, Zweifach- und Dreifachglas. Und da hätte man jetzt normalerweise erwartet, dass das Dreifachglas weniger Energie verbraucht, war aber überhaupt nicht so. Die haben beide exakt dasselbe verbraucht an Energiezufuhr.
Ziel der ganzen Geschichte ist ja, CO2 einzusparen. Nun ist es erstmal so, dass bei der Herstellung ja pro Quadratmeter, das hat die Deutsche Umwelthilfe übrigens gesagt, 29 Kilo CO2 ausgestoßen werden, also bei der Herstellung von Styropor. Und trotz des teuren Dämmens ist der CO2-Ausstoß ja in den letzten Jahren in Deutschland nicht gesunken. Und dann kommt das industrieeigene Institut, FIW heißt es, Forschungsinstitut für Wärmeschutz und behauptet, das liege an den sogenannten Rebound-Effekten. Was ist das denn?
Das ist aus meiner Sicht auch ein Riesenschwindel. Man hat ja festgestellt, und ich sage, weil das Rechenmodell nicht stimmt, dass die Massivbauten berechnet viel mehr verbrauchen, als sie tatsächlich jemals verbraucht haben pro Quadratmeter an Heizenergie. Man hat es verglichen mit den tatsächlichen Verbräuchen und hat dann das als Prebound-Effekt dargestellt, dass hier ein Riesenunterschied ist. Das heißt, die Objekte verbrauchen weniger als gerechnet. Und dieser Prebound besagt, ja, da sitzen jetzt die Leute in ihren ungedämmten Häusern und zittern sich zu Tode. Verbrauchen also wenig Energie. Und jetzt wird gedämmt. Und jetzt kommt der sogenannte Rebound-Effekt, der also nach dem Dämmen einsetzen soll. Und dieser Rebound führt dazu, dass nun bis ins letzte Dachkämmerchen auf 35 Grad geheizt wird angeblich. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber um das zu überspitzen und klar zu machen. Die sagen einfach, danach wird wie verrückt geheizt. Und deswegen brauchen dann die Objekte oft mehr als vor der Dämmung. Oder die versprochenen Ersparnisse stellen sich in keiner Weise ein. Meiner Meinung nach liegen hier keine zuverlässigen Datenerfassungen vor, die diese Temperaturunterschiede in den Objekten tatsächlich belegen, sondern das ist eine Finte, um zu erklären, warum überall die Rechnung nicht stimmt. Das heißt, ich habe hier die verschiedenen Studien mir angeguckt, die es gibt zu diesem. Vor allem die Cambridge-Studie hat ja zigtausende von Fällen namhaft gemacht, wo gar nichts stimmt in der Berechnung. Und die haben dann diesen Prebound-Rebound versucht, wissenschaftlich zu begründen, allerdings ohne Datenlage.
Nun muss man mal überlegen, warum ist der CO2-Ausstoß nicht gesunken? Das kann daran liegen, dass da falsch gerechnet wird. Aber in seinem Buch Verbietet das Bauen rechnet der Autor Daniel Fürhoop vor, dass allein in den vergangenen 20 Jahren 7 Millionen Wohnungen gebaut wurden, obwohl die Einwohnerzahl bei 80 Millionen ja stagniert. Und die Erklärung dieses Architekturexperten ist, wir brauchen immer mehr Platz. Und in der Tat, also nach dem Krieg hat jeder Mensch 15 Quadratmeter zur Verfügung gehabt. Inzwischen ist es fast das Dreifache, kann man nachlesen im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Da steht drin, dass also die durchschnittliche Wohnfläche je Miethaushalt 2010 bei 69 Quadratmetern lag. Also zunehmenden Wohlstand wird man leider nicht verbieten können, oder?
Zum einen, und selbstverständlich ist klar, da sind weniger Leute pro Quadratmeter und brauchen trotzdem eine warme Wohnung. Auf der anderen Seite bin ich aber der Überzeugung, dass man diesen sogenannten menschlichen Einfluss auf die CO2-Situation überhaupt nicht messen kann, weil auch in der Literatur, die ich selbstverständlich studiere, ist zwischen 2 und 5% die Rede, der menschliche CO2-Ausstoß im Verhältnis zum natürlichen CO2-Aufkommen. Und wie man das wirklich jetzt rausmessen kann, dass in Deutschland eine Hamburg-Stadtgröße mit Dämmplatten belegt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das messtechnisch gehen soll.
Herr Fischer, in gedämmten Häusern wird oft Schimmel festgestellt und man erklärt das dann mit der Unzulänglichkeit des Menschen, weil er auf Deutsch gesagt zu blöd ist zu lüften. Was ist da dran?
Ja, das ist ja das Modell des Stoßlüftens, das auch vom Bundesumweltministerium und von verschiedenen Institutionen immer propagiert wird. Man muss eben oft genug Stoßlüften. Aber die Wahrheit sieht ja so aus. Schon vor der Stoßlüftung gab es ja schon die hohe Feuchte, die dann ja eben eine Stoßlüftung auslösen sollte. Und diese Feuchte, die war natürlich schlau und hat sich schon im Bauwerk überall die entsprechenden Stellen gesucht, an denen der Taupunkt unterschritten ist und ist da hineinkondensiert. Und jetzt kommt die Stoßlüftung, das ist in der Regel kalte Luft. Und diese kalte Luft, die kann mal dazu dienen, die überhitzte und überfeuchte Raumluft auszutauschen. Aber die ganze Feuchte, die ins Bauwerk schon eingedrungen ist, kann man ja mit Kälte gar nicht rausholen. Die müsste man verdunsten und dazu braucht es Energie. Das heißt, das gesamte Denkmodell Stoßlüftung ist für mich Irrsinn. Das kann man vielleicht mal direkt nach dem Duschen machen oder am besten währenddessen. Aber im Nachhinein mit alle paar Stunden mal Stoßlüften ist überhaupt nichts zu wollen an der Feuchte. Diese stetige Überschussfeuchte, die in diesen dicht gedämmten Buden vorherrscht, die muss man durch stetiges Lüften abführen. Und das ist dann wieder der Trick mit, ja, die Industrie verkauft jetzt bestimmte Klapperatismen und Mechanismen und undichte Dichtungen an ihren Fenstern. Aber eigentlich heißt es dann, lass doch die alten Fenster drin, die haben eine ausreichende Fugendurchlässigkeit, um stetig die Raumluft trocken zu halten und den Schimmel zu vermeiden. Also auch hier ist sehr viel Unsinn am Markt, sage ich mal.
Also was soll man machen? Also nicht Stoßlüften, sondern
stetig. Wenn man jetzt schon diese dichten Fenster hat, sage ich immer, raus mit der obersten Gummilippe und es ist schon alles viel besser. Zum anderen wäre es natürlich gut, schon während des Duschens seine Feuchte abzuführen. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten dafür.
12.22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Konrad Fischer, Architekt aus Bayern. Es geht jetzt um Energiesparen, Herr Fischer, im Energiesparen des Bauen nach der Energieeinsparverordnung und zwar nach der neuen. Ein Musterhaus der Internationalen Bauausstellung in Hamburg hat nach Herstellerworten folgende Ausstattung. Exzellente Gebäudehülle, ich nehme mal an, die ist super mit Styropor eingepackt, eine moderne Wärmepumpentechnik, eine zentrale B- und Entlüftung samt Wärmerückgewinnung und Photovoltaik. Anlage. Quadratmeterpreis für das 150 Quadratmeter Gebäude 2200 Euro. Und jetzt Sie, Herr Fischer, welche Erfahrungen macht man denn mit solchen Niedrig- oder gar Null-Emissionshäusern?
Das fängt ja schon eigentlich damit an, was ist in der Lüftung los? Ich habe verschiedentlich in solchen Lüftungssystemen Untersuchungen angestellt. Es ist ja eigentlich ein Grauen, was sich da abspielt. Es ist eine Hölle an Verschmutzung da drin. Es ist gefährdet, dass sich hier Keime ansetzen. Das heißt, man muss eigentlich ständig diese Lüftungsanlage warten. Und das muss man ja alles zu den Betriebskosten dann dazu führen, dass das überall nicht gemacht wird, um Geld zu sparen. Das steht auf einem anderen Blatt. Ich sag mal, ich persönlich halte diese gelüfteten Häuser für äußerst gesundheitsbedenklich, sagen wir mal so. Und da können die freilich versprechen, dass sie mit Pollenfilter ja die allerreinste Luft herbeiführen. Aber in der Abluft ist ja das Problem, wo die ganzen Feinstäube sich dann festsetzen, wo an jeder Ecke und Kante sich das Wollmopsgewölle anreichert. Und von daher ist das eine sehr ungesunde Sache, sage ich, wenn man mal das genauer betrachtet. Das andere ist diese Leichtbaukonstruktionen, die unterliegen unterliegen ja extremen Temperaturschwankungen und sind sehr tauwassergefährdet. Ich kenne so viele Niedrigenergiehäuser inzwischen, die nach wenigen Jahren aufgefeuchtet sind. Zigtausende stehen davon in Schweden, einer der größten Bauskandale, der immer noch nicht ausgestanden ist. Man repariert und repariert. Ich verfolge das, ich spreche auch Schwedisch und kann die dortigen Informationen, mit denen die Presse sehr offensiv umgeht dort oben, kann man verfolgen. Also es ist Land auf Land ab ein Problem mit diesen Niedrigenergiekonstruktionen. Selbst in Berlin, dieses berühmte Nullenergiehaus, das war ja auch in Wahrheit der große Flop. Im Winter hat überhaupt nichts gereicht an Energieerzeugung. Da muss man unbedingt wieder ans gewöhnliche Stromnetz, um überhaupt zu überleben. Und ja, natürlich, wenn man das vergesellschaftet mit einigen solaren Überschüssen im Sommer, dann kann man vielleicht auf dem Papier ein Nullenergiehaus da formulieren. Aber die Kosten waren ja weit über 1 Million für das Einfamilienhaus. Das kann ja nicht eine Zukunft des Bauens sein.
Ja, wird da nur eingespart oder nicht? Oder geht es darum, welchen Preis dieses Einsparen hat?
Ja, also die wirtschaftliche Komponente ist ja das Entscheidende. Und nachdem ich seit vielen Jahren diese Wirtschaftlichkeit berechne, kann ich nur sagen, ich habe noch niemals eine wirtschaftliche Energieeinsparinvestition gefunden, weder im Altbau noch im Neubau. Diese Sachen lohnen sich nicht. Sprich, die Investitionen, die man in diese Energiesparinvestitionen hineinsetzt, die sieht man zu spät oder nie mehr wieder.
Ja, was geht denn da alles in Ihre Rechnung dann ein, wenn Sie zu diesem Ergebnis kommen?
Ja, selbstverständlich muss man eine Vollkostenanalyse machen. Zum einen, die Sowieso-Kosten gehören selbstverständlich rausgerechnet, aber dann bleibt ja
was
noch...
Was ist das?
Die Sowieso-Kosten wären jetzt die, die im Umfeld einer Energiesparinvestition sowieso anfallen würden. Nehmen wir an, der Putz wäre total kaputt an der Fassade und dann kommt Dämmstoff plus Putz, dann wäre eben der Putz auf dem Dämmstoff sowieso Faktor. Und diese sowieso Kosten, die wollen wir natürlich nicht mitberechnen, weil das wäre ja nicht sachgerecht für eine faire Wirtschaftlichkeitsberechnung. Aber auf der anderen Seite müssen ja mit einberechnet werden, die nach anerkannten Untersuchungen sich einstellenden Instandhaltungsaufwendungen, und die sind bei Dämmstofffassaden etwa 9 Euro teurer als bei einer Putzfassade.
Warum?
Weil dieser Dämmstoff fast allnächtlich den Taupunkt unterschreitet, Wasser anreichert, dadurch die Putze geschädigt werden und am Ende fliegt einem das Ganze nass von der Wand. Und solche Beispiele gibt's ja auch. Das letzte, das ich beobachtet habe, war in Jena. Da ist eine mehrgeschossige Dämmstofffassade über Nacht dann runtergeklappt. Früh um 7 waren Gott sei Dank keine Leute auf dem Trottoir. Das ging damals auch nur regional in den Medien. Da ist meiner Meinung nach in den Medien noch viel aufzuholen, um wirklich die Realität abzubilden, die sich an den Dämm- und Niedrigenergiehausversagern abspielt. Aber mich freut es ja, dass wir hier im RBB hier, sagen wir mal, auch mal ein paar kritische Worte in die Landschaft hinausbringen können. Zum anderen brauchen wir dann die Baunebenkosten, die werden ja auch fast grundsätzlich unterschlagen in diesen Rechenmodellen. Wir haben hier die HOAI, also die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, und es fallen verschiedenste Gewerkplanungen, auch Technikplanungen an. Wenn ich an einer Fassade oder in einem Dach diese Dämmstoffe mache, und diese Kosten sind nicht unerheblich. Ist klar, der Architekt will auch überleben und der Fachingenieur, und diese Kosten müssen hinein in die Rechnung, und das wird in der Regel wird es weggelassen. Man schaut die reinen Material- und Handwerkerkosten an. Dann muss die gesamte Baukonstruktion, die von der Dämmung betroffen ist, zum Beispiel Verlängerung der Dachüberstände, spezielle Ausbildungen an Fenster und Sockel und. Das alles muss rein. Und ich kann es nochmal wiederholen, es gibt keine wirtschaftliche Maßnahme nach ENEF. Und deswegen gelingen diese Befreiungen.
Wie viel haben Sie denn schon durchgesetzt?
Die kann ich jetzt nicht zählen. Es sind weit über 50. Also in nahezu allen deutschen Bundesländern. Ich bringe mal ein Beispiel. Ein Neubau in Schleswig-Holstein haben wir dann eingereicht. ENEF und EE-Wärmegebefreiung. Das hat 1 Woche gedauert und die Befreiung war da.
Und was machen denn dann die Bauherren? Also die wollen doch irgendwie einsparen. Und interessanterweise tun sie das ja auch. Kommt das dann nur, weil in der Regel bei solchen Sanierungen dann eben auch die Heizung ausgetauscht wird?
Nicht unbedingt. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen in Pankow einen Vortrag, und da ist eine Journalistin dann nach dem Vortrag aufgestanden, hat gesagt, bei mir stimmen die Fischerschen Ideen überhaupt nicht. Ich habe Wärme gedämmt an der Fassade und Jahr für Jahr spare ich ein. Daraufhin habe ich sie gefragt, was haben Sie denn mit der Heizung gemacht? Dann hat sie gesagt, nichts. Und dann habe ich gefragt, und die Fenster? Hat sie gesagt, auch nichts. Dann habe ich gesagt, dann haben sie bestimmt ihr Dach gedämmt. Und das musste sie dann zugestehen. Und das ist ja klar durch das Dach, die Wärme geht nach oben. Da fliegt natürlich einiges an Warmluft raus. Und wenn ich dort gegen einen schlechten Vorzustand den Deckel dicht mache, dann kann ich selbstverständlich einiges an Energie sparen. Auf der anderen Seite ist die Frage, wo bleibt die Feuchte, die mit der Warmluft eingesperrt wird? Und diese Frage, die wird bei mir auch alle Woche etwa beantwortet durch Zusendung von Beratungskunden, die dann ihr Dach geöffnet haben, ihre Dämmung in den Zwischenspan geöffnet haben und dort dann schwarz verpilzte Wollen und Schichten dann da rausbauen. Das ist also alles nicht ohne.
Dem Eigentümer können Sie ja helfen, dem nutzt das ja was, dem Mieter aber nicht. Also bis zum Bundesgerichtshof hoch wurde dem Mieter aufgetragen, er hat das zu dulden. Haben wir hier einen Zielkonflikt zwischen Eigentümer und Mieter? Denn für den Mieter bedeutet das, Beispiel Pankow, da wurde dann plötzlich mal 200 Euro mehr verlangt für eine 85 Quadratmeter Wohnung.
Ja, das spielt sich vor allem in den guten Lagen ab, wo man fast jeden Mietpreis realisieren kann. Dort gibt es riesige Verdrängungseffekte durch die Umsetzung der Modernisierungsumlage, wo eben der Hausbesitzer vor sich hin dämmt und modernisiert und der Mieter kriegt dann zum Teil mehrere 100% Mieterhöhung. Eigentlich wäre es ja schön, wenn der Mieter und der Vermieter, die grundsätzlich in einem Boot sitzen, die sich gegenseitig bedingen und auch brauchen, wenn die in Frieden miteinander leben könnten. Aber dieses Modell, das die deutsche, ich sag mal, Dämmstoffwirtschaft oder Branche als Ganzes in den Gesetzgeber hineinbuxiert hat, das bringt nun den Konflikt in dieser Szene. Der Vermieter hat das Pech, dass er eine normale Fassadeninstandsetzung kann er nicht auf die Miete anrechnen. Da behauptet man, ja, das hättest du ja vorher schon verdienen können durch die normale Miete. Jetzt haben wir natürlich, auch bedingt durch die deutsche Einigung, haben wir ja an vielen Stellen, an vielen Lagen sehr niedrige Mieten. Und die sind auch sozial bedingt und sind auch notwendig so. An diesen Objekten kann man nahezu keine Instandsetzung rauswirtschaften. Und hier, denke ich, müsste der Gesetzgeber ansetzen und sollte diesen Konflikt auflösen, indem man zum Beispiel sagt, okay, der Vermieter kann seine Instandsetzung auch in eine Mieterhöhung mit umsetzen, aber dieses ganze Förderbrimborium, das sinnloserweise in diesen Klimastuss hineingeht, das sollte man hier dann zur Lösung der sozialen Frage in die Mieter und oder eben auch in den Hausbesitzer reingeben, um ihm das zu ermöglichen, ohne gravierende Mieterhöhungen ganz normal seinen Job zu machen und das Haus, die Mietwohnung in Ordnung zu halten. Hier denke ich, ist es im Moment ganz ungut, dass man praktisch den Mieter und den Vermieter aufeinander hetzt und die kämpfen verbittert vor Gericht, machen die Rechtsanwälte reich. Es ist ein Trauerspiel.
Aber es ist doch eben auch so, dass die Firmen inzwischen damit mehr verdienen können, also insbesondere so börsennotierte Wohnungseigentümer mit solchen Modernisierungen mehr verdienen können, als würden sie jetzt zum Beispiel andere Wohnungsbaugesellschaften oder Bestände aus anderen Gesellschaften aufkaufen. Das heißt, die Frage ist, ob das, was sie als Lösung vorschlagen, dann funktionieren würde, wenn das so lukrativ ist.
Das stimmt, aber diesen goldenen Nasenpaar Paragraph im Mietrecht, der eben diese letztlich unendliche Umsetzung der Modernisierungskosten, jedes Jahr 11% der Modernisierung darf er auf die Miete draufknallen und zwar bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Nicht nur bis das mal zurückgezahlt ist, was er investiert hat, sondern auf immer und ewig. Und da frage ich Sie mal, 11% Rendite, wo gibt's denn sowas? Und hier muss eigentlich auch, da wird ja auch jetzt geredet schon, ja, da will man was verbessern, 8% wäre auch schon schön. Aber auch das ist vollkommen asozial. Hier gehört dieses ganze Modell auf den Prüfstand, um hier nicht eine Explosion im Mietenbestand herbeizuführen, weil das ist natürlich so lukrativ. Man wäre ja als Vermieter geradezu, ja, wie sagt man, mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn man nicht dieses Geschäft mitmachen würde. Koste es, was es wolle.
Da hängen ja auch viele dran, denn auch da werden Lüftungen eingebaut, genau. Etc. pp.
Ja, also ich denke, die deutsche Wirtschaft hätte genug zu tun, am normalen Job ihr Spiel zu spielen und hier sozusagen den Mieter zu opfern auf den Profitinteressen dieser gesamten Baubranche. Ich gehöre ja auch dazu natürlich, aber ich finde, jedenfalls preußisch ist das nicht.
1222 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Konrad Fischer, Architekt aus Bayern. Herr Fischer, 2015 wurden 270.000 Wohneinheiten neu gebaut. Deutschland hat einen Bestand von 18,6 Millionen Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern. Und deshalb gehen die Lobbyisten mit der Parole durch die Landschaft ran an den Gebäudebestand. Begründung: Je älter die Immobilie, desto höher ist in der Regel das Einsparvolumen. Stimmt das?
Das stimmt schon mal aus zwei Gründen nicht. Erstens mal wird es ja immer an diesem ominösen Bedarfswert berechnet, der eben nicht stimmt. Ich habe ständig ja auch Altbaukunden und weiß von denen, ihre durchschnittlichen Verbräuche, die liegen bei 16, 18 Liter Öl vergleichsweise auf den Quadratmeter. Das heißt, die Objekte, die verbrauchen ja gar nicht so viel. Zum anderen sind die relativ gut in Schuss. Das heißt, die bedürfen ja nicht gigantischer Sowieso-Maßnahmen, die man dann wieder rausrechnen kann zugunsten dieser Dämmwirtschaftlichkeit. Wenn wir durch Deutschland fahren, zig Jahre nach der Wende, wo finden wir denn noch diese katastrophenalten Buden? Da müssen wir ja schon ins Ausland gehen, sage ich, oder ganz wenige Stellen, wo vielleicht ein altes Fachwerkhaus nicht mehr bewohnt ist seit 20 Jahren, aber sonst steht doch der deutsche Wohnbestand vergleichsweise gut da. Und diese Riesensparpotenziale, das ist auch wieder vollkommen aus der Luft gegriffen.
Herr Fischer, was macht denn nun einer, der jetzt einen Bauantrag stellt und diese Energieeinsparverordnung erfüllen soll? Also er kommt zu Ihnen oder anderen, die das dann machen und lässt sich da befreien, aber er will ja auch bestimmte Effekte erzielen. Er will ja auch weniger Öl verbrauchen oder Gas. Also?
Ich denke, man muss dort ansetzen, wo die Energie wirklich verbraucht wird, sprich am Heizsystem. Und wenn ich schon damit anfange, alle Heizleitungen unter Putz zu legen oder in den Estrich oder, da gehen dort schon unendlich viele Energien sinnlos verloren. Man nennt es die sogenannten Wärmetransportverluste, die auf dem Weg vom Heizkessel zum Heizkörper verbraucht werden, bis dann endlich die Wärme am Objekt, also am Körper in dem Raum selber dasteht. Hier wird sehr viel Energie vergeudet. Das kann man natürlich geschickter machen, indem man zum Beispiel offengeführte Heizrohre montiert und die zum Mitheizen verwendet und die nicht nur als Verluststrecken sieht. Zum anderen könnte man auch Heizsysteme wie elektrische Heizsysteme verwenden, die ohne überhaupt irgendeinen Wärmetransportverlust die Kilowattstunde in dem Raum direkt anliefern. Das sind ja alle Elektrodirektheizgeräte und so weiter. Da gibt es ja verschiedenste Formen. Zum anderen ist natürlich auch die gern gepflegte Nachtabsenkung ein riesiger Humbug. Wenn wir von München nach Berlin fahren, ständig Stop and Go mit einer Handbremse, wenn es dann bergauf geht, das entspricht ja dem Absenken der Temperatur in der Nacht, wenn es draußen kälter wird, geht man ja runter mit der Temperatur, wenn das Gebäude eigentlich mehr Wärme bräuchte. Wenn man also diese Nachtabsenkung rausnimmt, kann man ja locker bis zu 30% Energie auf einen Schlag einsparen, ohne irgendeinen Nachteil, mit sogar dann besserem Wohnkomfort und besserem Temperaturkomfort. Also ich bin der Meinung, um wirklich Energie zu sparen, muss man zunächst mal an der Heizung ansetzen und die korrekt durchführen.
Und was macht man im Bestand?
Im Bestand ist es dasselbe. Ich habe immer wieder Heizsysteme aus den 60er Jahren. Ich hatte mal ein besonders schöner Fall war das Ferienhaus von Ludwig Erhard am Tegernsee. Der hatte 45 Liter Öl pro Quadratmeter. Da hat der damals berühmte Architekt Sepp Ruf in den Stahlbeton sämtliche riesigen Heizrohre einbetoniert. Ja, dann empfehle ich an solchen Stellen, wir kappen einfach an den Heizkörpern die Rohre, verlegen neu, sparsam auf der Wand und kommen sofort runter Richtung 18, 16, 10 Liter pro Quadratmeter. Das sind eben sehr einfach zu verwirklichende und sich sehr schnell amortisierende Maßnahmen. Das kostet ja nicht so viel, ein paar Rohrstangen durch das Gebäude zu treiben. Auf der anderen Seite kann man natürlich an manchen Fakten am Altbau nichts machen. Nehmen wir an, wir haben ein meterdickes Mauerwerk. Oder wir haben ein Stahlbeton-Innenoberfläche. Das sind natürlich beim Anheizen, wenn ich einen kühlen Raum habe und will den erwärmen, da brauche ich natürlich bei sehr massereicher Konstruktion sehr viel Energie, bis dass ich eine Temperatur nach Wohlbehagensgefühl einstellt. Und da sehen wir dann auf die historischen Dämmmaßnahmen, die waren ja niemals außen vor der Wand und hätten dort die Solarerträge minimiert, sondern die waren ja immer innen. Wir denken mal an die gotische Bohlenstube, wo man mit einer dünnen Bohlenlage diese Burgwände oder diese Altbauwände verkleidet hat. Oder wir denken auch an die schönen Gobelins. Das war ja auch an der Außenwand in großen Quadratmetern rumgehangen, um sehr schnell einen Wärmeeffekt an der Oberfläche zu bekommen beim Anheizen. Und da gibt es eben verschiedene Modelle, wie man wirklich energiesparend bauen kann und wie man auch mit dem Altbau, der viel Energie verzehrt, verbessernd eingreifen kann. Aber man muss sich da nach den Tatsachen richten und nicht nach irgendwelchen fiktionären Bedarfsberechnungsmodellen mit dem U-Wert.
Herr Fischer, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung mit dem bayerischen Architekten Konrad Fischer war die 381. Originalausgabe von 1222 zu Gast bei Ingo Kahle in etwas mehr als 10 Jahren. Ich werde in Kürze nach fast 38 Jahren Tätigkeit für SFB und RBB in den Ruhestand treten. Deshalb war dies meine letzte Sendung. Ich möchte mich sehr herzlich für Ihr außerordentlich hohes und auch intensives Interesse an 1222 bedanken. Ihre Mails und Briefe, aus denen ich Dankbarkeit für meine Tätigkeit herausgelesen habe, waren mir stets eine wichtige Motivation, so intensiv für Sie zu arbeiten. 1222 ist die erfolgreichste Einzelsendung des Inforadios und die Neue Osnabrücker Zeitung schrieb sogar, es sei die beste Interviewsendung Deutschlands. Alles zusammen, was kann man Schöneres in seinem Berufsleben erreichen? Sehr herzlich bedanken möchte ich mich bei meiner Assistentin Gabriela Götze für die große Unterstützung, die mir ihre Arbeit in all diesen Jahren bedeutet hat, und bei allen meinen Technikerinnen und Technikern. Ich freue mich, dass es 1222 im Inforadio weitergeben wird. Meine Kollegin Sabina Matthei übernimmt diese Sendung. Bitte bringen Sie ihr dasselbe hohe Interesse entgegen wie mir. Danke, dass Sie mir in all den Jahren zugehört haben.